Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo, liebe Susanne.
Hallo, Petra.
Hier ist sie endlich, unsere angekündigte ganz besondere Folge. Wir haben nämlich einen wunderbaren Gast gehabt.
Tanja Kinkel, eine großartige Schriftstellerin, und wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass sie unsere Einladung angenommen hat, in unser Podcast-Studio zu kommen.
Genau, unser ganz professionelles Podcast-Studio.
Tanja war nämlich bei Petra in München und wir durften sie interviewen
Ausfragen.
Und über ihren neuen Roman sprechen.
Genau. Wir wollten euch aber vorher noch ein bisschen zu ihr erzählen. Es gibt so viel zu ihr zu erzählen. Und dann auch noch ein bisschen über das Thema, was wir gesprochen haben, die Revolution 1848-49, damit wir euch da noch ein bisschen Hintergrundwissen geben. Soll ich mal anfangen?
Ja,
steigen wir unbedingt. Einfach so rein dieses Mal. Also erstmal zu Tanja Kinkel. Sie ist, wie gesagt, Schriftstellerin historischer Romane. Geboren 1969 in Bamberg. Sie lebt seit langer Zeit in München. Deswegen konnte sie eben auch bei mir netterweise vorbeikommen. Sie hat Germanistik, Theater- und Kommunikationswissenschaften an der Münchner Uni studiert und ist promoviert über das Werk von Leon Feuchtwanger, ist heute Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger-Gesellschaft in Los Angeles. Sie hatte ein Stipendium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, ist heute Gastdozentin dort. Ganz interessant, worüber wir mit ihr gar nicht gesprochen haben. 1992 hat sie den Verein Brot und Bücher gegründet, der die Bildung von Kindern in Afrika, Deutschland und Indien fördert. Und sie ist Schirmherrin beim Bundesverband Kinderhospiz. Sie hat etliche Preise gewonnen, zum Beispiel den Kulturpreis der Oberfränkischen Wirtschaft, den Sozialpreis Martinsmantel des St. Michaelsbunds für die Gründung des Vereins Brot und Bücher, den Kulturpreis der Oberfrankenstiftung, den Goldenen Homer in der Kategorie Biografie, den E.T.A. Hoffmann-Preis der Stadt Bamberg, den Bayerischen Verdienstorden und jetzt gerade ganz aktuell den Bayerischen Kunstpreis für kreatives Schaffen. Sie ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland und im Bundesverband Junge Autorinnen und Autoren. Und noch vieles, vieles mehr, was ihr alles in ihrem ausführlichen Wikipedia-Artikel nachlesen könnt. Puh, ich weiß überhaupt nicht, wie sie das alles macht.
Ja, das habe ich mich auch gefragt und das wollte ich sie eigentlich auch fragen, wie sie das alles schafft, weil ja auch sie viel mit Vorträgen und so, also sie arbeitet ja auch noch akademisch, hält Vorträge und so weiter. Und das ist schon mega beeindruckend. Und ich glaube, wenn ich mir das vorher alles so genau angeguckt hätte, hätte ich vielleicht gar nicht getraut, sie einzuladen. Aber ich habe halt dieses Buch gelesen von ihr, Im Winter Freiheit, und dachte, das ist doch super. Da kommen genau die Frauen aus der Revolution von 1848 vor, über die ich immer schon mal sprechen wollte. Das war der hauptsächliche Hintergrund. Mhm. Und wir reden natürlich auch über dieses Buch und über die Frauen, aber Petra, kannst du uns noch ein bisschen was über die historischen Hintergründe erzählen? Weil da setzen wir sehr viel voraus in dem Gespräch.
Also ich habe ganz kurz ein paar Informationen zusammengeschrieben. Also die sogenannte Deutsche Revolution von 1848 und 49 oder auch Märzrevolution genannt, ereignete sich im Deutschen Bund, also in den zusammengeschlossenen deutschen Fürstentümern, aber auch in Provinzen und Ländern außerhalb dieses Gebietes und man kann sagen generell eigentlich in Mitteleuropa. Es ging darum, dass liberale, bürgerlich-demokratische und nationale Gruppierungen nach Einheit und vor allen Dingen nach Unabhängigkeit strebten, also unabhängig von der monarchischen Herrschaft. 1848 befinden wir uns seit 1815 in der sogenannten Restaurationszeit, also seit dem Ende der Napoleonischen Kriege und dem Wiener Kongress. Und seit 1830 im sogenannten Vormärz. Das sind alles so diese Schlagwörter, die man bestimmt alle noch aus dem Geschichtsunterricht kennt oder nicht. Aber genau, in dieser Zeit sind wir und es passiert eben, dass die RevolutionärInnen in verschiedenen Fürstentümern, dass es denen gelingt, eine liberale Regierung einzusetzen und Wahlen durchführen zu lassen und eine verfassungsgebende Nationalversammlung ins Leben zu rufen. Und diese Nationalversammlung, das ist auch noch so ein Stichwort, die fand eben in der Paulskirche in Frankfurt statt am 18. Mai 1848 und sie setzte eine Zentralregierung ein und sieht oder sah sich selbst als Parlament eines entstehenden Deutschen Reiches. Es gab einige Erfolge für die RevolutionärInnen, und zwar wurde die Pressezensur aufgehoben, die Bauernbefreiung wurde weiter befördert, also dass eben die Bauern keine Grund- und Leibherren mehr hatten, sondern frei für sich selbst arbeiten konnten. All das ist letztendlich aber nicht erfolgreich, weil die Revolution oder die Revolutionen, eigentlich kann man das im Plural sagen, bis Juli 1849 endgültig durch militärische Gewalt niedergeschlagen wurden. Und deswegen spricht man eben von einer gescheiterten Revolution.
Ja, genau. Also in dieser Zeit befinden wir uns, und im Wind der Freiheit greift, also in dem Buch, im Roman, im Wind der Freiheit greift Tanja Kinkel das auf und schildert es vor allem aus Sicht der Frauen. Und da kommen einige historische Personen drin vor, und das Ganze verwebt sie zu einer sehr spannenden Romanhandlung. Und dann würde ich sagen, Vorhang auf für unseren Gast Tanja Kinkel. Hallo, liebe Tanja. So schön, dass du bei uns in unserem kleinen Podcast-Studio bist.
Freut mich, hier zu sein.
Als allererstes müssen wir dir gratulieren. Du hast ja schon eine Menge Preise, aber es ist noch einer obendrauf gekommen, nämlich der Bayerische Kunstpreis. Das ist ganz aktuell, richtig?
So ist es, und ich bin die allererste Preisträgerin, deswegen ist es eine doppelte Ehre für mich. Der wird mir dann am 18. November verliehen hier in München.
Ja, ich habe gerade schon gefragt, ob ich vielleicht vorbeikommen kann und mir das auch anschauen kann, aber die Plätze sind begrenzt. Aber man kann es sich auf jeden Fall im Fernsehen angucken. Es wird im BR übertragen und später dann auch in der Mediathek.
In der ARD anzuschauen, ja, wenn es jemanden interessiert.
Genau, aber wir haben auch schon gefragt, wo du in nächster Zeit noch liest, jetzt im November. Mhm. Und das ist am 15. November in Holzhausen, da liest du aus Wind der Freiheit.
So ist es.
Über das Buch, über das wir gleich noch reden. Und am 29.11. in Fürth.
Genau.
So, wenn dich jemand live sehen will, dann ist das jetzt schon mal erledigt.
Genau.
Und wir sind sehr froh, dass wir dich hier haben.
Für alle, die unseren Podcast abonniert haben und ihn praktisch sofort bei Erscheinen hören.
Und wir sind im Jahr 2025.
Ja, liebe Tanja, vorgestellt haben wir dich ja schon, und wir haben dich eingeladen, weil du ein ganz tolles Buch geschrieben hast über eine Zeit, die, ja, gerade wenn man viel im 19. Jahrhundert unterwegs ist, und wir haben beide schon Romane geschrieben, die in dieser Zeit angesiedelt sind, einem besonders unter den Nägeln brennt, nämlich die Revolution oder gescheiterte Revolution von 1848-49, und da speziell über die Frauen. Und der Titel heißt Wind der Freiheit.
Im Wind der Freiheit, aber ja.
Gut, im Wind der Freiheit. Ja, da kommen ganz tolle Frauen drin vor, und es ist ja nun beileibe nicht der erste historische Roman, den du schreibst. Und da wollte ich jetzt doch mal ganz kurz drauf eingehen, weil du hast eine unfassbare Karriere hinter dir. Und jetzt, das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, ist mir aufgefallen, dass dein allererstes Buch eine Romanbiografie über Lord Byron gewesen ist.
So ist es. Er und seine Schwester Augusta waren die Hauptfiguren damals. Da war ich 19, als ich das Buch geschrieben habe. 1,5 Jahre später wurde es veröffentlicht. Und es ist mit Sicherheit mein romantischstes Buch, ganz einfach, weil man mit 19 einen entsprechenden Fokus hat.
Genau, das war auch so unsere Frage. Wie kommt man darauf, eine Romanbiografie über Lord Byron und seine Schwester zu schreiben?
Mich hat natürlich das Inzest-Tabu gereizt,
ja.
Aber auch eben die Widersprüchlichkeiten in Byrons Charakter. Und ich hatte damals erst richtig angefangen mit dem Recherchieren von Originalquellen. Und bei Byron und den Frauen in seiner Familie war es so, dass sehr viele der Briefe veröffentlicht waren auf eine Weise, die für mich zugänglich war. Im Internetzeitalter muss man das immer erklären, ne? Es war, also bitte stellt euch vor, alles vor der Digitalisierung. Das heißt, wenn die Bayerische Staatsbibliothek nicht, sagen wir mal eben, den Briefwechsel zwischen Augusta und Annabella, der Schwester und der Ehefrau zur Verfügung hat, dann kann man den höchstens noch per Fernleihe bestellen. Aber immerhin, das ist eine Chance, und er ist veröffentlicht und man kann es recherchieren als 19-jährige Studentin. Heute wäre es so, dass solche Quellen mit Sicherheit von der British Library in digitalisierter Form sowieso schon online gestellt werden, aber Das war alles damals noch nicht möglich. Ich hatte also das große Glück, dass nicht nur Biografien über Byron und die Menschen seiner Umgebung veröffentlicht waren, sondern eben auch sehr viel Originalmaterial. Und das war für mich total interessant. Ich hatte während meiner letzten Schuljahre ein paar Kurzbiografien gelesen, die mich neugierig gemacht haben. Und dann während meines ersten Semesters hier in München mit der Recherche losgelegt, als ich eben gesehen habe, dass die hiesigen Bibliotheken diese ganzen Briefsache zu bieten hatten.
Also Respekt, muss ich sagen, die Originalquellen da zu lesen, wenn man einen historischen Roman schreibt. Ich glaube, das ist nicht immer und auch nicht für alle selbstverständlich, ne, dass man sich damit auseinandersetzt, weil das ist schon nochmal ein Schritt mehr für einen Roman.
Also ich würde sagen, die meisten von uns, die ich kenne, ob Autorinnen oder Autoren, machen schon ihre Hausaufgaben, um es flapsig auszudrücken, wenn es möglich ist. Aber es ist ja auch nicht möglich. Zum Beispiel bei meinem Roman Mandukhai hatte ich natürlich das Problem, dass ich kein Mongolisch spreche. Mandukhai handelt von einer Mongolenherrscherin im 15. Jahrhundert. Und das heißt, da war ich nicht nur auf Übersetzungen angewiesen, sondern hatte auch das Problem, dass es in Deutsch sehr wenig bis gar nichts gibt. Es gab aber dankenswerterweise eine Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert von einer mongolischen Chronik, zum Beispiel, um da die Schwierigkeit aufzuzeigen. Aber es gab keine Einzelbiografie von ihr oder von der Dame Wan, die andere wichtige Figur in meinem Roman Mandukhai ist. Es gab im Englischen, und so bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, ein Buch von Jack Weatherford über 300 Jahre mongolische Geschichte aus weiblicher Perspektive, wo Mandukhai eine wichtige Figur ist. Aber das ist immer noch nicht dasselbe wie eine Einzelbiografie. Und natürlich gibt es keine Briefe oder Primärzeugnisse wie bei Byron und Co. Und deswegen sage ich immer, es kommt auf das Thema an. Oder jetzt hier bei Im Wind der Freiheit, 19. Jahrhundert, da hast du halt dankenswerterweise viel, viel mehr Originalmaterial als bei Themen, die vielleicht ein Jahrtausend oder gar zwei zurückliegen.
Und ich habe gesehen, oder ja, in deiner Biografie ist es ja zu entnehmen, dass du Germanistik, Theaterwissenschaften, Kommunikationswissenschaft studiert hast. Aber andererseits habe ich das so verstanden, dass dein Berufswunsch eigentlich schon sehr früh feststand, Schriftstellerin zu werden. Ich meine, wenn man mit 19 anfängt. Und was mich jetzt interessiert, ist, diese Studiengänge zum literarischen Schreiben, die sind ja relativ neu. Soweit ich weiß, fing das erst 90er Jahre an.
So ist es.
Meine Frage wäre jetzt, würdest du dich heute anders entscheiden oder würdest du denselben Weg wählen?
Es ist schwer zu sagen, denn wenn ich heute anfangen würde, dann würde ich ja von einem ganz anderen Einflüssen geprägt sein, als ich damals eben als Kind in den 70ern, Teenager in den 80ern war. Und ich wäre auch eine etwas andere Frau, als ich nun mal bin. Wir sind alle geprägt von der Zeit, in der wir aufgewachsen sind, ganz klar. Es gab für mich nicht die Möglichkeit. Ich muss allerdings sagen, es ist auch so gewesen, dass ich Germanistik nicht studiert habe, um Romanautorin zu werden, sondern weil ich gerne über Bücher diskutiere und weil ich natürlich nicht darauf rechnen konnte, so schnell einen Verlag zu finden. Ich habe es gehofft, weil sowas natürlich, wir hoffen, dass alle, die wir schreiben, dass wir gleich einen Verlag finden. Aber ich hatte natürlich auch die Warnungen gehört und gelesen, wie schwer das ist mit unaufgefordert eingereichten Manuskripten. Und da dachte ich mir, ich brauche vielleicht 10, 15 Jahre, bis ich einen Verlag finde. Und für den Fall hätte ich ja einen Beruf ausüben wollen. Nicht nur müssen, sondern auch wollen, weil ich wollte ja nicht meinen Eltern nach dem Ende des Studiums noch weiter auf der Tasche legen. Und da dachte ich mir, okay, eine Möglichkeit wäre Journalistin und eine andere Möglichkeit wäre Dozentin. Und das ist der Grund für meine Fächerkombination gewesen, plus eben schlicht und einfach Freude am Diskutieren über Bücher im Fall Germanistik und Faszination mit Theater und Film im Fall Theaterwissenschaft.
Du hast ja dann auch noch ein Studium an der Filmhochschule angeschlossen?
Das war parallel. Da hatte ich ein Stipendium an der Drehbuchwerkstatt bekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Romane schon veröffentlicht. Und der dritte stand mir bevor. Der dritte waren dann die Puppenspieler, was für mich der große Durchbruch war. Und die Sache mit dem Drehbuchwerkstattstipendium war etwas, was ich gemacht habe, weil ich, wie gesagt, mich für Film und Theater interessiere. Und dann habe ich mich damals dafür beworben und ich fand es auch eine sehr interessante Erfahrung, hat mir viel Freude bereitet, hat mir allerdings auch gezeigt, was für ein Glück ich hatte, Romanautorin zu sein. Denn es ist nun mal so, als Romanautorin kann ich selbst über Charaktere und Handlung entscheiden. Ich kann kritische Vorschläge, und die sind auch wichtig, von meiner Lektorin akzeptieren oder eben auch nicht. Aber trotzdem bin ich diejenige, die die letzte Entscheidungsgewalt hat. Und bei dem Dasein als Drehbuchautorin ist es nun mal so, es ist total fremdbestimmt und du bist ein Rad im Getriebe. Und das würde mich, denke ich, deprimieren, wenn ich das hauptberuflich gemacht hätte. Aber wie gesagt, ich fand es hochinteressant. Ich habe auch einiges gelernt und gute Bekanntschaften aus der Zeit gemacht. Ich bin dann später noch an die HFF hin und wieder, weil die mich eingeladen hatten, Kurzseminare zum Thema Recherche zu lernen, was ich auch gerne gemacht habe.
Und hat dich denn dieses Filmische beim Romanschreiben beeinflusst?
Nein, aber es hat mich Toleranz gelehrt, denn als junge Frau Anfang 20, da war ich total immer sehr aufgebracht als Leserin, wenn ich Romanverfilmungen gesehen habe und war von Anfang an der Meinung, damals, als ich Anfang 20 war, wenn es vom Buch abweicht, dann kann es nicht gut sein. Und da hat mir wirklich dieses Jahr Drehbuchwerkstatt die Augen geöffnet und hat mich eine andere Perspektive gelehrt und auch eben Film und Fernsehen zu begreifen als Erzählmedien im eigenen Recht, die eben die Geschichten nicht nur anders erzählen können, sondern auch müssen, weil sie eine andere Ausdrucksform sind als ein Roman. Und das, da bin ich sehr froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
Ja, und einer deiner Romane, und zwar der dritte, also dein erster Bestseller, Die Puppenspieler, wurde ja auch verfilmt. Allerdings, weiß ich nicht, über 20 Jahre später, richtig?
Ja, und zwar zwischen dem Kauf der Filmrechte und dem Beginn der Dreharbeiten lagen wirklich 12, 13 Jahre. Und dann hat es nochmal gedauert, bis der Film fertig wurde. Also die eigentlichen Dreharbeiten nicht, aber dann, selbst als sie die Dreharbeiten abgeschlossen hatten, hat es nochmal 3 Jahre gedauert, bis er im Fernsehen gebracht wurde. Es war ein langer, langer Weg. Zum Teil war das auch eine Kostenfrage.
Ja, ja, genau.
Es ist nur mal, es ist ein Roman, sollte man es für diejenigen sagen, die ihn nicht gelesen haben, der spielt in der Renaissance und das heißt schon. Und er spielt sowohl in Augsburg als auch in Florenz als auch in Rom. Alles ziemlich teure Drehorte und Renaissance-Kostüme sind auch nicht billig. Und das war immer ein Finanzierungsproblem für die Produktionsgesellschaft Ziegler Film, bis jemand bei ihnen den genialen Einfall hatte, nicht in Italien zu drehen, sondern stattdessen in Tschechien. Und damit waren die Produktionskosten gelöst und es waren sogar Kostüme aus einer der Borgia-Serien da, die man mitverwenden konnte. Und es wurde dann ein Fernseh-Zweiteiler.
Ja, spannend. Das finde ich total spannend. Ja, in der Filmbranche, das dauert halt alles ein bisschen länger, ne? Erst muss eine Finanzierung gefunden werden, Drehbuch und so weiter. Und dann gerade historische Stoffe, habe ich gelernt, sind wahnsinnig teuer zu produzieren. Gut, vielleicht ändert sich da ja jetzt einiges. Auch nicht unbedingt zum Besten, ne? Mit den neuen Möglichkeiten, die man hat mit KI und so. Da werden wir mal sehen, was da noch alles passiert.
Digitalisierte Hintergründe und so hat es noch nicht gegeben, als Ziegler damals die Rechte gekauft. Es ist von einem weiteren Roman von mir, sind die Filmrechte verkauft. Ich bin also gespannt, weil das erst ein paar Monate her ist, dass sie gekauft wurden. Das ist bei Grimms Morde der Fall gewesen. Das ist 19. Jahrhundert. Also ich bin gespannt, wie lange das dauert.
Da bin ich ja auch.
Aber ich hoffe natürlich sehr, dass es...
Weil da ermittelt Annette Droste-Hülshoff, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das finde ich einfach nur großartig. Also ich war schon bin ein Fan von, jetzt fällt mir gerade die Autorin nicht ein, Fräulein Nettes Kurzer Sommer.
Das ist über Annettes Jugendkatastrophe. Und die Ironie ist, dass Karin Duwe und ich praktisch parallel geschrieben haben. Und meins kam zuerst raus, aber ihres spielt zeitlich vorher. Deswegen, die kam dann auch zu uns ins Bamberger Literaturfestival. Und dann haben wir dann, weil ich sie moderiert habe, gescherzt, dass man sozusagen ihres als Prequel zu meinem verstehen könnte.
Leider ist mir deins entgangen. Das von der Karin Duwe hatte ich tatsächlich gelesen. Und ich fand dieses ganze Setting und die Zeit und so schön. Und ich freue mich jetzt wirklich drauf, auch Grimms Morde zu lesen. Und da muss man jetzt überhaupt mal sagen, du schreibst seit 30 Jahren Bücher und viele auch deiner ersten Veröffentlichungen sind verfügbar. Ja, also und wenn es als E-Book ist. Genau. Und das finde ich ganz toll. Da sollte man nochmal drauf hinweisen, weil die historischen Stoffe ja auch nicht an Aktualität verlieren. deinen Stil schon mal gar nicht. Und wer Romane lesen will, in denen keine Handys und all das nicht vorkommt, der ist da also bestens aufgehoben. Ja, und jetzt Wind der Freiheit.
Im Wind der Freiheit.
So sind wir auf dich aufmerksam geworden. Also jetzt ganz aktuell mit unserem Frauenleben-Podcast, wo wir ja immer wir beschäftigen uns ja mit historischen Frauen und sehr viele davon sind eben aus dem 19. Jahrhundert. Und jetzt gerade Luise Otto Peters und Amalie Struve hatten wir noch nicht. Und deswegen freuen wir uns, wenn du uns ein bisschen was über die erzählen kannst.
Gerne. Ich hatte echt die Qual der Wahl, weil es viele interessante Frauen im Umfeld von 1848, der Revolution, gibt, aber es sollte ja kein illustrierter Wikipedia-Artikel werden. Und in einem Roman ist es besser, wenn du dich auf ein paar wenige konzentrierst. Und ich habe mich dann blutenden Herzens von einigen der Damen verabschiedet. Kann ich später noch über ein paar von den anderen was sagen. Und habe mich entschlossen, mich auf Luise Otto, noch nicht Peters damals, und Amalie Struve zu konzentrieren, was die historischen Figuren betrifft. Es kommt auch eine sehr wichtige Romanfigur vor, die erfunden ist. Sage ich später noch was dazu. Aber Luise Otto ist es deswegen geworden als historische Hauptfigur bei mir, weil 1848 ja eine gescheiterte Revolution ist. Das heißt nicht, dass die nicht Samen hinterlassen hat, die später aufgegangen sind. Aber gerade wegen der sehr beunruhigenden Parallelen zur Gegenwart, die ich dann gesehen habe, in den Gründen, warum die Revolution damals gescheitert ist, derart, dass die progressiven Kräfte leider sehr schnell dazu übergegangen sind, übereinander herzufallen, was wiederum den Fürsten die Gelegenheit gegeben hat, sich von ihrem Anfangsschock zu erholen und als Autokraten wieder zurückzuschlagen. Das, wie gesagt, sah ich sehr als beunruhigende Parallele zur Gegenwart. Und was ich verhindern wollte, ist, dass die Leute das Buch lesen und sagen, ja, progressiv ist immer zum Untergang verurteilt. Und da kannst du ja eh nichts machen. Und Luise Otto hat, anders als Amalie Struve, musste sie nicht fliehen und ist nicht ins Exil gegangen. Sie war auch nicht im Gefängnis, aber sie hat auch nicht aufgegeben oder ist gar konservativ geworden nach dem Scheitern der Revolution, sondern sie hat im Frühjahr 49, als man also mit Recht deprimiert sein konnte, was die Errungenschaften der Revolution betraf und ihr Scheitern, da hat sie ihre Zeitung gegründet, die schlicht und einfach die Frauenzeitung hieß und das schöne Motto hatte, dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. Sie hat also weiter auf Mentalitätswechsel und Rechte gesetzt und war darin so erfolgreich, dass etwa 1,5 Jahre später die sächsische Regierung, um sie mundtot zu machen, ihretwegen das Gesetz änderte, dahingehend, dass Frauen keine Chefredakteure sein durften. Das war jedem klar, auf wen das zielte. Deswegen hat man das in Sachsen, dieses Gesetz, nur Lex Otto genannt. Ja. Aber sie hat sich davon auch nicht entmutigen lassen, ist dann einfach ein Fürstentum weitergezogen und hat die Zeitung von dort aus ediert. Viele der Frauen von 48 haben entweder Zeitungen gegründet oder herausgegeben übrigens, aber die meisten hatten nur 1-2 Nummern und gingen dann ein. Luises Ottos Zeitung konnte sich wesentlich länger halten und es gelang ihr wirklich, einen immer größeren Kreis von Männern und Frauen um sich zu scharen, natürlich hauptsächlich Frauen, aber es waren auch ein paar männliche Verbündete dabei. Und dann in Anfang der 1860er Jahre mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenbunds im Prinzip die bürgerliche deutsche Frauenbewegung loszutreten. Und da war sie wirklich die zentrale Figur. Und weil das so war, obwohl eben mein Roman schon eben früher 49 endet, dachte ich mir, das ist eine gute Möglichkeit zu zeigen, ja, es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt auch schlimme Niederlagen, aber aufgeben ist daraus keine notwendige Schlussfolgerung, sondern im Gegenteil, man kann es auch als Aufforderung verstehen, weiterzumachen. Amalie Struve wiederum ist jemand, der gezeigt hat in dieser Zeit, in der leider eben nicht nur die Konservativen, sondern durchaus auch die moderaten und progressiven Männer in der Mehrzahl schon große Machos waren, dass es auch anders in einer Partnerschaft gehen könnte. Sie war verheiratet mit Gustav Struve, der sein Leben als Gustav von Struve begonnen hat und ihretwegen auch seine Adelsherkunft hinter sich gelassen hat. Und der die Ehe mit ihr auch eben wirklich als Partnerschaft verstanden hat. Das heißt, sie war während der Revolution fast immer an seiner Seite. Sie war auch selbst im eigenen Recht dann gefangen. Und weil sie früher aus der Gefangenschaft rausgekommen ist als er, war sie wesentlich mitverantwortlich, ihn aus seiner Gefangenschaft herauszuholen. Sein großer Mitstreiter Friedrich Hecker war dann gar nicht damit einverstanden, dass Amalie so eine wichtige Rolle gespielt hat. Der hatte wirklich noch dieses klassische Rollenverständnis. Er war auch verheiratet, aber seiner Meinung nach, also war es schon gut, wenn die Frauen Kokarden gefertigt und Banner gestickt haben, aber das soll es dann auch gewesen sein mit dem Beitrag, also selbst Reden zu halten, anzuführen, Vorschläge gar zu machen, politische Art. Nein, auf keinen Fall. Es war ja auch so bei der Paulskirche, dass beim Vorparlament überhaupt keine Frauen erlaubt waren, beim eigentlichen Parlament dann schon, aber oben in einem abgezirkelten Raum in der Zuschauerriege. Und Amalie Struve hat nicht zugeschaut. Sie und ihr Mann sind dann ins Exil, zuerst nach England, wo die meisten nach der Schweiz als erste Anlaufstation gelandet sind, aber dann weiter in die USA, wo sie ebenfalls dort ähnlich gesinnte Frauen gefunden hat und mit den amerikanischen Frauenrechtlerinnen sich zusammenschloss. Und vor allem, sie tat, was sehr viele der sogenannten 48ers, also der Auswanderer von 48, in den USA taten. Sie setzte sich für die Befreiung von Sklaven ein. Und das wurde innerhalb von den USA zusätzlich zu der Gleichberechtigung von Frauen ein weiteres sehr wichtiges Anliegen von ihr.
Und sie hat dann auch in den USA noch ihr Buch geschrieben, glaube ich, ne, über die Revolution.
Nein, da war sie tatsächlich noch in England, als sie das geschrieben hat. Sie gehört zu den ersten Autorinnen, die über die Revolution von 48 geschrieben und veröffentlicht haben. Das ist Ende 49, Anfang 50 schon rausgekommen, bei Hoffmann und Campe übrigens. Nun ist ja England, Hamburg, kann man die Manuskripte sehr schnell schicken. Per Schiff. Das ging aus den USA, hätte es wesentlich länger gedauert. Hier in der Stabi in München haben sie übrigens ein Originalexemplar. Es gibt nicht so viele davon, denn das Buch ist dann natürlich sehr schnell unter die Zensur gefallen und eingezogen worden. Aber ein paar Originalexemplare haben sich damals schon verbreitet und ironischerweise im konservativen Bayern ist eins an der Bayerischen Staatsbibliothek. Und ich hatte das Buch natürlich vorher schon gelesen in elektronischer Form, aber ich wollte es unbedingt in Händen halten, deswegen habe ich es mir natürlich auch noch mal bestellt.
Ja, besonderer Moment bestimmt. Aber nochmal zurück zu der Luise Otto oder Otto Peters. Kannst du uns auch was erzählen? Ich weiß, das ist jetzt nicht Thema deines Romans, aber ja, was für einen Hintergrund sie hatte, also wo sie herkam, was sie da so motiviert hat, diesen Weg
das
zu gehen.
Das ist durchaus auch in dem Roman drin und ich kann es gerne erzählen. Luise Otto hatte natürlich das große Glück, was nicht jede der Frauen hatte, dass sie einen familiären Hintergrund hatte, der für sie zum größeren Teil hilfreich war. Ihr Vater war Gerichtsdirektor in Meißen. Ihre Eltern starben, als sie erst 17 war. Sie hatte ältere Schwestern, sie war die jüngste in der Familie. Und zwei Jahre vor dem Tod ihres Vaters, wobei der Vater nur 4 Monate nach der Mutter gestorben ist, also es ist wirklich so, dass die Eltern im gleichen Jahr gestorben sind, war natürlich ein Riesenschock für die Töchter. Aber nur 2 Jahre vorher wurde in Sachsen das Gesetz geändert und die sogenannte Geschlechtsvormundschaft aufgehoben. Das heißt, du konntest als Frau über dein eigenes Geld entscheiden. Und das war natürlich für Luise Ottes weiteren Lebensweg sehr wichtig. In den meisten deutschen Fürstentümern und auch in den Hansestädten war das nicht der Fall. Und das ist später im Deutschen Kaiserreich übrigens auch nicht. Es war sehr lange noch so, selbst wenn du eine Frau von 40 Jahren warst und dein Mann ist gestorben, war ein männlicher Vormund für dich und dein Geld notwendig. Sehr deprimierend, aber damals halt in Sachsen während Luise Ottos Jugend nicht der Fall. Das heißt, sie konnte selbst entscheiden. Sie hatte wie die meisten jungen Frauen aus gutem Hause eine Schule besucht und wie die meisten Frauen war es aber leider für sie so, dass sie nach der Konfirmation nicht weiter unterrichtet werden konnte. Das war eines ihrer Hauptanliegen später, bessere Bildung für Frauen aus allen Ständen. Sie hat immer darunter gelitten. Sie hätte sehr gern mit der Schule weitergemacht, aber es war nicht möglich.
Warum war es nicht möglich? Weil es einfach kein Angebot an Schule
gab? Ja, also du hättest, der Vater hätte dafür speziell eine Hauslehrerin oder einen Hauslehrer engagieren müssen, extra für sie, damit sie weiterlernen konnte. Es war einfach, die Annahme war sozusagen bis zur Konfirmation, dann weißt du genügend, um deinen Haushalt führen zu können und deinem Mann in Salon keine Schande zu machen, aber mehr brauchst du doch als Frau nicht, weil was willst du mit dem mit höherem Wissen? Und Luise Otto war eben damit nicht einverstanden und sie hatte schon als Jugendliche angefangen, Zeitungen zu lesen und wurde also sehr schnell politisiert. Sie war immer schon eine Idealistin und aus der Schillerschwärmerei des Teenagers Luise hat sich dann eben später auch ein politisches Bewusstsein entwickelt. Sie hat zuerst mit Lyrik angefangen, im eigenen Namen, und als Journalistin hat sie unter einem männlichen Pseudonym geschrieben, weil sie ernst genommen werden wollte, und ist dann Anfang der 40er dazu übergegangen, auch als Luise Otto ihre journalistischen Arbeiten zu kennzeichnen. Sie hat auch als Romanautorin gearbeitet und das war, weil sie sich, obwohl sie eben das väterliche Erbe als finanziellen Rückhalt hatte, nicht allein darauf verlassen wollte. Und das war auch einer der Gründe für die Romane. Der andere war auch, weil das eine Möglichkeit war, ihre Themen auf eine sehr zugängliche Weise anzusprechen. Ihr großer Durchbruch war übrigens der vierte Roman, Schloss und Fabrik, dessen Entstehung auch in meinem Roman eine Rolle spielt, denn das war der Roman, mit dem sie wirklich die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter dezidiert angesprochen hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Romanthema und dann auch natürlich der Roman, mit dem sie prompt ihren ersten großen Clash mit der Zensur hatte. Sie hat als Journalistin dann auch Kontakt gehabt zu einer ganzen Reihe von progressiven Kreisen, zum Beispiel, und das war für ihre spätere Entwicklung sehr wichtig, mit Robert Blum. Robert Blum war einer der wenigen Revolutionäre von 1848, später, der tatsächlich nicht bürgerlicher Herkunft war, sondern aus dem Arbeitermilieu kam. Es gab noch ein paar andere, aber die meisten waren halt bürgerlich, ganz klar, weil die auch die entsprechenden Möglichkeiten hatten, sich die Bildung, die finanzielle Möglichkeit, die Reisenmöglichkeiten, was du natürlich als ausgebeuteter Arbeiter in der Regel nicht konntest. Aber Robert Blum hat selbst einen faszinierenden Lebenslauf gehabt. Er war unter anderem hier in München als quasi Elektriker. Elektrizität war noch ganz neu, aber er hat im Palast von Nymphenburg als Lehrling mit dabei geholfen, die ersten elektrischen Lampen zu installieren. Das ist so ein Kuriosum. Aber er hat sich als Autodidakt rausgebildet, war zu dem Zeitpunkt, als Luise Otto mit ihm in Kontakt kam, Herausgeber von Zeitungen, Zeitschriften. Er hatte auch als Theaterdramaturg gearbeitet, als alles Mögliche. Und er war gerade erst im Stadtrat von Leipzig gelandet und wurde dann später auch einer der wichtigsten Abgeordneten auf der progressiven Seite in der Paulskirche. Und er hat sie eben zum Beispiel ermutigt, unter ihrem eigenen Namen auch ihre journalistischen Arbeiten zu veröffentlichen. Sie kam in Kontakt mit ihm, weil er wissen wollte, der hat das sozusagen als Herausforderung in den Raum gestellt und bitte schickt mir Essays für meine Zeitung zu dem Thema Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates. Und daraufhin schrieb Luise Otto einen Artikel, in dem stand, die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates ist nicht nur ein Recht, es ist eine Pflicht der Frauen. Und auch gleich, ihr Männer könnt nicht behaupten, ihr setzt euch für das deutsche Volk ein, wenn ihr euch de facto nur für die Hälfte des deutschen Volkes einsetzen wollt. Wir sind auch noch da.
Wie wahr?
Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass Tanja das alles ohne irgendwelche Notizen vor sich erzählt.
Noch habe ich es im Kopf, wenn du mich 10 Jahre später zu dem Buch interviewen würdest, dann wären sicher ein paar Kenntnisse verblasst. Aber ich habe es erst letztes Jahr geschrieben, deswegen habe ich noch ziemlich viel davon im Gedächtnis.
Da ist das noch frisch. Ja, und Schloss und Fabrik, um den Roman geht's. Also den Roman, den die Frau Peters geschrieben hat. Oder Frau Otto Peters? Wann hat sie eigentlich geheiratet?
Sie hat geheiratet nach der Revolution. Sie hat in den Spätphase der Revolution hat sie ihren späteren Mann kennengelernt. Das war ein weiterer seltener aus dem Arbeitermilieu stammender Revolutionär, August Peters. Und der wurde im Frühjahr 49 tatsächlich mit mehreren anderen Revolutionären verhaftet, in Festungshaft gesteckt und blieb die nächsten 6 Jahre dort, wo sie miteinander verlobt waren. Und sie haben dann nach seiner Entlassung geheiratet, aber hatten ein relativ kurzes Eheleben, weil seine Gesundheit hat sich von diesen 6 Jahren Festungshaft nie wieder richtig erholt. Aber daher kommt der Doppelname, unter dem wir sie kennen.
Also mir ist da nur eine Parallele aufgefallen zu der, da haben wir nämlich schon eine Folge gemacht, die Mathilde Anecke, die dann allerdings in die USA ausgewandert ist und deren Mann auch in Haft war, allerdings nicht so lange. Und sie hatte nämlich auch...
Der war ja auch ein preußischer Offizier, wenn ich das ergänzen darf, und kein Ex-Arbeiter. Das hat sich ja damit zu tun.
Ich erwähne es nur deshalb, weil sie ja auch eine Frauenzeitung, oder ich glaube sogar davor, also den Titel Frauenzeitung schon benutzt
hat. Ja, absolut. Und sie war immer noch nicht die erste. Das war tatsächlich ein naheliegender Artikel. Aber ihre Frauenzeitung ging halt leider, glaube ich, 3 Exemplare und... mehr war es nicht. Mathilde Anecke ist auch eine faszinierende Figur und eine von denen, wo ich mich mit blutendem Herzen davon verabschieden musste, sie auch einzubinden. Sie hat eine Erfahrung gemacht, die Luise Otto nicht gemacht hat, die aber mehrere der anderen Revolutionärinnen, wie die andere Luise, Louise Aston oder auch Johanna Kinkel gemacht haben, und zwar die der Scheidung. Denn der Mann von Frau Anecke, wo sie den Nachnamen her hat, der ex-preußische Offizier, war ja ihr zweiter Ehemann. Und das ist auch eine Sache, die natürlich da das erste Mal richtig eine Rolle gespielt hat und die den Frauen in der Öffentlichkeit, den Betreffenden, natürlich auch geschadet hat, weil das ein Argument ist, das gegen sie verwendet wurde. Geschieden, die kann ja nicht gut sein und so weiter. Aber tatsächlich eben Mathilde Anecke, Louise Aston und dann auch Johanna Kinkel waren alle schon verheiratet gewesen, hatten sich scheiden lassen und hatten dann wieder geheiratet, was für uns heute kein großes Ding ist, aber damals wirklich ein großer Skandal, egal aus welchem Milieu du kommst, und noch etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Es war rechtlich möglich. Übrigens eine Errungenschaft, kann man schon sagen, und Nachwirkung sowohl der Französischen Revolution als auch der napoleonischen Besatzung, denn das ist etwas, was im Code Napoleon den Frauen ermöglicht wurde, die zivile Scheidung. Aber es war sehr selten und es hat natürlich sofort für Polemiker das Argument gegeben, ja, die Frauen sind nicht wirklich an Politik interessiert, die wollen nur in ihrer Zuchtlosigkeit mit politischen Männern zusammen sein. Und das war so ein typisches Argument, was gegen diese Frauen verwendet wurde, was sie aber auch eben nicht klein gekriegt hat, dankenswerterweise.
Und bevor wir jetzt dann wirklich nochmal zur Romanhandlung, also zu deiner Romanhandlung nochmal zurückkommen, die ja eng auch mit Schloss und Fabrik zusammenhängt, hab ich doch noch eine Frage. Und zwar, wie hat denn die Luise Otto Peters das überhaupt geschafft, dass ihre Frauenzeitung nicht zensiert wurde und dass die so lange erscheinen
konnte? Sie
wurde
ja zensiert.
Ja, aber
sie wurde ja zensiert. Man hat ihretwegen das Gesetz geändert, um sie zu zensieren.
Aber dass sie so lange erscheinen konnte trotzdem, weil du hast ja gesagt, bis 1860 rum, also was heißt lange, aber immerhin.
Ja, aber immerhin, ja. Also es einmal eben, dass sie ziemlich schnell einen großen Mitstreiterinnenkreis gefunden hat. Dann aber auch, dass sie, als man ihr erst in Sachsen dann mit diesem Gesetz gekommen ist, was es Frauen verbot, Chefredakteur zu sein, ausgewichen ist nach Gera und auch ohne weiteres umgezogen ist. Das ist übrigens auch etwas, was natürlich nicht jede Frau machen kann, ihren Wohnsitz zu verlegen. Das muss man sich auch leisten können, um dem Gesetz aus dem Weg zu gehen. Und weil sie einige der anderen Frauenzeitungen haben rein auf weibliche Mitarbeiter gesetzt. Luise Otto hatte von Anfang an auch ein paar, nicht sehr viele, aber sie hatte ein paar männliche Mitarbeiter dabei. Und das hat natürlich, heute würden wir das Networking nennen, auch wieder für einen größeren Verbreitungsgrad gesorgt. Und hat auch ihr die Möglichkeit gegeben, noch bei einigen diversen Behörden für einen gewissen Zeitraum Gehör zu finden und zu argumentieren. Und dann war es sicher auch Zufall. Du kannst sowas nie richtig einschätzen. Es gibt oft genug, wenn man die Zeitungen sieht, die Pamphlete, die Romane von damals und weiß, was hat sich durchgesetzt, was ist vergessen worden. Es gibt ja von Mathilde Haneke ein geradezu feministisches Manifest, wo sie Louise Aston als Beispiel nimmt. Das hätte es auch verdient, größeres Gehör zu finden, hat es aber da nicht. Nicht, weil es nicht packend geschrieben wäre, aber es ist immer die Mischung Umstände, Zufall und natürlich auch eben die Möglichkeit, Rückschläge einzustecken und trotzdem weiterzumachen. Mhm. Luise Otto hatte sicher dann auch die Fähigkeit, was wichtig immer ist, wenn du sowas wie eine Zeitung rausgibst oder überhaupt ein Vereinsmensch zu sein. Und das ist eine andere Sache. Gerade Revolutionäre und Revolutionärinnen sind zum Teil auch einfach natürlich Individualisten. Klar, sonst hätten sie sich nicht aus der Konvention genügend lösen können, um überhaupt revolutionäre Ideale aufzusaugen. Die aber auch nicht unbedingt gut mit anderen zusammenarbeiten können. Nur wenn du sowas wie eine Zeitung rausbringen willst und sie verbreiten willst und Buchhändler und andere Leute davon überzeugen willst, dass die in ihren Läden das Ding auch weiter verkaufen, dann kann es nicht schaden, wenn du in der Lage bist, heute würden wir sagen, ein Teamplayer zu sein, andererseits auch Leute dafür zu begeistern, für dich zu arbeiten, obwohl sie kein großes Geld damit verdienen, dich für dich einzusetzen. Oder wenn du diplomatisch auch sein kannst, wenn es nötig ist, ohne deswegen deine Ideale zu verraten. Und Luise Otto konnte das alles. Und dann gab es noch etwas, sie war klein gewachsen, sie war sehr zierlich. Das heißt, sie hat durchaus dem äußeren wilhelminischen, zerbrechlichen Frauenideal entsprochen und hatte sozusagen, konnte dann signalisieren, ich bin harmlos, ich bin feminin und ihr vergebt euch nichts, wenn ihr mir meine Zeitung erlaubt. Erst wenn man dann da gelesen hat, was sie geschrieben hat und das haben nicht alle Zensoren gemacht, ist man dann aufgewacht und hat festgestellt, dass sie eben mitnichten harmlos war.
Jetzt verstehe ich das auch ein bisschen besser. Ja, also wie gesagt, Schloss und Fabrik hat sie dann geschrieben und wie der Titel schon sagt, geht es da ja auch um Arbeiter. Ne? Und da kommt praktisch auch in deinem Roman wiederum, wo du ja auch das alles so ein bisschen aufbereitest, die fiktive Figur Susanne Grabasch ins Spiel, die ja so ein bisschen die Arbeiterschaft verkörpert. Also ich muss jetzt schon mal sagen, ich finde das echt geschickt gemacht.
Danke dir, Susanne. Ich wollte vor allem vermeiden, weißt du, dass die Revolutionärinnen wie eben Luise und selbst Amalie Struve, die unehelicher Herkunft war, aber trotzdem aus dem Bürgertum, sich nur über Arbeiter und Arbeiterinnen unterhalten. Das war zum Beispiel bei Luise Ottos Artikeln ein wichtiges Thema, klar. Und übrigens, diese Artikel sind natürlich auch eine gute Grundlage, um die Lebensumstände von Arbeiterinnen zu rekonstruieren. Nur von außen nur darüber zu sprechen und das bei einer Revolution, wo diese soziale Frage erstmals wichtig aufgetaucht ist, das erschien mir einfach als falsch. Und ich dachte mir, nein, ich brauche eine Frauenfigur, die im Roman einen genauso großen Erzählraum einnimmt wie die bürgerlichen Revolutionärinnen, die tatsächlich eine Arbeiterin ist. Und der andere Vorteil, den ich mit Susanne hatte, weil sie eine erfundene Figur ist, ist natürlich, ich konnte innerhalb der Plausibilität natürlich, aber ich konnte sie an den Ereignissen teilnehmen lassen, wo ich sie unterbringen wollte und den Lebenslauf nehmen lassen, den ich ihr geben wollte, wenn es einigermaßen wahrscheinlich war. Es war mir auch wichtig, dass sie nicht einfach nur da ist, um zu kommentieren und ihre Ansichten zu äußern, sondern dass sie einen eigenen zentralen Erzählbogen hat, eine Entwicklung nimmt und ein zentrales Dilemma hat, was aber in Verbindung mit der Revolutionsgeschichte sein sollte. Und als ich darüber nachgedacht habe, wie gebe ich dieser erfundenen Susanne eine persönliche Geschichte, die eben verhindert, dass sie nur Kommentatorin und Stichwortgeberin wird, sondern die sie zu einer wichtigen handelnden Figur im Roman geschehen macht. Da fiel mir ein, dass es ja in der Zeit vor der Revolution sowas wie die Stasi des Vormärz gab, nämlich das Mainzer Informationsbüro, was auch zu seinen Mitarbeitern nicht auf humanere Weise als die Stasi zum Teil gekommen ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe einen persönlichen Erzählbogen für Susanne und eine wichtige Entwicklung, die sie nehmen kann, die gleichzeitig mit der Revolutionsgeschichte intim verwoben ist. Und damit hatte ich meine zweite Hauptfigur.
Ja, das hat mich auch fasziniert. Ich habe ja in ein paar Jahre in Mainz gewohnt. Und ich so, Mainzer Informationsbüro, warum weiß ich davon nichts? War mir irgendwie nicht so bewusst, dass es das gegeben hat, aber zu dem Zeitpunkt in deinem Roman, wo das dann vorkommt, existierte das irgendwie schon seit 20 Jahren
ja,
oder so.
Ja, wirklich Jahrzehnte schon. Ihr müsst euch vorstellen, eine der Hauptdinge, die nach dem Ende von Napoleon im Wiener Kongress, auf die sich die diversen Fürsten nicht nur der deutschsprachigen Länder, sondern des restlichen Europa geeinigt haben, war von ihren Gesetzen her alles Mögliche zu tun, damit sich nie wieder nicht nur so etwas wie Napoleon, sondern auch die vorhergehende französische Revolution nicht mehr wiederholt. Und dazu gehörten sehr, sehr, sehr viele restaurative Gesetze und natürlich auch staatliche Überwachung und Bespitzelung. Es gibt von Jakob Grimm einen Brief an seinen Mentor Savigny nach Berlin, wo er in den 1820ern schon schreibt, also man traut sich noch nicht einmal ein Bonbonpapier auf den Boden fallen zu lassen beim Spazierengehen, weil garantiert hinter ein Spitzel vom Mainzer Informationsbüro herläuft und ihn aufliest und auf konspirative Botschaften untersucht.
Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zu Amalie Strohe. Jetzt haben wir ja doch einiges über die Luise Otto noch erfahren. Mhm. Und die Amalie Strohe ist nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht ganz so wichtig im Roman, aber doch auch eine bedeutende Figur und eine historische Figur.
Ich würde sagen, Luise Otto und Susanne sind die beiden Hauptfiguren und Amalie Strohe ist die wichtigste Nebenfigur.
Und es gibt noch eine, die mir aufgefallen ist, als wir vorhin drüber gesprochen haben, Frankfurter, also das Parlament und wo die Frauen sitzen durften und so, da die Clotilde Koch, die kommt, glaube ich, wird auch mal, die läuft auch mal durchs Bild.
Ja, nicht nur einmal, sie ist auch eine Nebenfigur von einiger Bedeutung für den Roman. Sie hat vor allem auch, sie verkörpert sowas wie die moderat-konservative Fraktion innerhalb der Revolution. Also für echte Konservative ist sie nicht konservativ, aber sie ist eher so die heute würden wir sagen FDP-Wählerin unter
genau.
den Frauen.
Genau, und das finde ich halt auch so spannend, wenn wir über diese Zeit damals reden, dann sagt man ja auch mal schnell, das ist so die Bewegung, ja, also als wäre es nur eine. Aber das stimmt ja so gar nicht, das sind ja ganz viele verschiedene Strömungen.
So ist es. Amalie Strohe war, wie wir heute sagen würden, wesentlich weiter links als Luise Otto. Und beide waren wesentlich weiter links als Clotilde Koch-Grondart. Aber Clotilde Koch-Grondart gehörte zu dem Frankfurter Großbürgertum. Sie war auch diejenige, die das Geld in die Familie gebracht hatte und die Eltern ihres Mannes wären sonst pleite gegangen. Sie hatte ein Haus in derselben Straße, wo Goethes Mutter- und Vaterhaus steht, also im großen Hirschgraben. Das existiert heute nicht mehr, das Gebäude. Als ich da war, habe ich gedacht, also wo ich gerade da bin, kann ich auch nachschauen, wo Clotilde gewohnt hat. Das war nämlich für die 1848er Revolution ein wichtiges Haus, weil sich nach der Paulskirche sehr viele der Abgeordneten bei ihr im Salon wiedergefunden haben. Und sie war selbst sehr, sehr politisch interessiert. Sie war auch die einzige Frau, die trotz des Verbotes eine Möglichkeit gesehen hat, doch beim Vorparlament zuzuschauen. Sie hat schlicht und einfach einen der Sicherheitskräfte bestochen und war dann, das habe ich nicht erfunden, hinter einer der großen drapierten Flaggen versteckt. In meinem Roman nimmt sie Luise Otto mit. Das ist nicht in der Realität geschehen, da war sie alleine dort, aber ich wollte es Luise gönnen, auch beim Vorparlament mit dabei zu sein. Und außerdem ist sie, wie gesagt, die Hauptfigur. Also, aber ja, Clotilde Koch-Grondart hat auch Tagebuch geführt während der 1848er Revolution und das ist eine wichtige Quelle, wie auch ihre Briefe über die Geschehnisse in der Paulskirche. Und man hat ihr später den Spitznamen Mutter des Parlaments gegeben. Okay, und nun zu Amalie. Amalie Struve war die Tochter, die uneheliche Tochter eines Offiziers. Ihre uneheliche Geburt im 19. Jahrhundert ist keine leichte Sache. Und sie hatte dann in diesem Unglück, was es damals noch war, diesem sozialen Unglück, das Glück immerhin, dass ihre Mutter später einen zweiten Lebensgefährten und Ehemann gefunden hat. Und ich musste in dem Roman, weil die Realität einem immer viel mehr Personal gibt, als man in einem Roman gebrauchen kann, einiges bei ihr auch rauskürzen. Sie hatte zum Beispiel einen jüngeren Bruder, der auch in 1848 ihr sehr zur Seite gestanden hat, gerade auch als ihr Mann dann gefangen genommen wurde. Der kommt in meinem Roman nicht vor, wie gesagt, damit nicht zu viele Figuren vorkommen. Amalie Struve hat das gemacht, was eine der wenigen Möglichkeiten für gebildete Frauen war. Sie hat als Lehrerin eine Zeit lang gearbeitet und hat sich damit über Wasser gehalten. Dann hat sie Gustav damals noch von Struve kennengelernt und hat ihn geheiratet, was auch wieder ein Skandal war, sowohl wegen ihrer unehelichen Herkunft, als auch weil sie bürgerlich war. Das hat dann eben dazu geführt, dass er mit seiner Familie gebrochen hat und auch auf seinen adligen Titel verzichtet hat. Aber das Ungewöhnlichste war nicht nur diese standesübergreifende Ehe, sondern dass er eben die Ehe mit ihr als Partnerschaft verstanden hat. Und sie hat auch selbst in den Artikeln, die sie dann anfing zu schreiben, geschrieben, dass sie eben die Rolle einer Ehefrau nicht sieht in der einer nur beifallspendenden Dienerin, sondern als Gefährtin, das war ihr Wort, als Gefährtin, die eben an der Seite ihres Mannes kämpft. Und das Kämpfen ist durchaus wörtlich zu verstehen, denn Amalie Struve war tatsächlich bei dem badischen Feldzug mit dabei. Sie und Struve waren aus Baden und Baden war auch einer der aktivsten deutschen Staaten innerhalb des Jahres 48-49. Und sie war eben tatsächlich auch bei dem Versuch dabei, den die Badener dann gemacht haben, die Revolution durchzusetzen.
Ist ja auch Teil deines Romans. Also du beschreibst auch genau diesen und das fand ich großartig, weil das habe ich so einfach noch nirgendwo gesehen. Also ich hatte in dieses Buch von der Amalie, was sie selber geschrieben hat, reingeguckt und so. Aber ich meine, man muss ja jetzt auch mal zugeben, das ist ja auch nicht immer so einfach, diese. Sie haben ja einfach eine andere Ausdrucksweise gehabt, ja. Und das dann ja, eben von einer heutigen Romanautorin sozusagen so übersetzt zu bekommen, dass ich das als Romanhandlung lesen kann, das fand ich ganz toll.
Danke sehr. Ja, Amalies Buch ist natürlich eine wichtige Quelle, aber nicht die einzige. Es gibt eben über den badischen Teil der Revolution dankenswerterweise viel Material. Übrigens, Mathilde Anneke war ja auch in Baden zugange im Jahr 48. Und natürlich, es gibt Zeitungsartikel zuhauf aus dieser Zeit. Und auch sowohl Revolutions- als auch Spottlieder, als auch Konterrevolutionslieder, um einen in die Zeit zu versetzen. Und schließlich, letztlich und endlich auch eben noch Artikel von mehreren der Frauen, die wir schon genannt haben. Ich fand es auch sehr interessant, dass das, was Amalie Struve, als sie im Herbst 48 dann in Freiburg gefangen saß, geschrieben hat, war ein Artikel über eine Revolutionärin aus der Zeit der Französischen Revolution, Madame Roland, die eine Girondistin war, die dann hingerichtet worden ist. Also in der optimistischen Stimmung war sie nicht, aber es war für sie eine Möglichkeit, nicht verrückt zu werden, geistig tätig zu sein und über eine weitere Frau zu schreiben, die sie ins Gedächtnis zurückholen wollte. Und auch das fand ich bei ihr ein sehr sympathischer Zug, dass es für sie wichtig war, eben nicht, Anführungszeichen, nur das eigene Anliegen durchzusetzen, sondern sie hat sich von Anfang an eben auch für andere Frauen, für weitere Rechte eingesetzt und so, dass es auch nicht weiter verwunderlich ist, dass sie, als sie und Struve dann in den USA landeten, nicht gedacht hat, ja, okay, wir sind jetzt im Gastland, da müssen wir froh sein, selbst frei zu sein und es geht uns nichts an, wie es dort gesellschaftlich aussieht, sondern gesagt hat, nein, um Gottes Willen, Sklaverei auf gar keinen Fall, nicht mit mir, und etwas dagegen tun wollte.
Womit wir auch bei der Aktualität von all diesen historischen Ereignissen eigentlich auch für die heutige Zeit wären. Also man findet immer Parallelen, erschreckende Parallelen zum Teil. Und gut, du hast ja auch eingangs schon gesagt, dass das für dich auch mit eine Motivation war, überhaupt
ja,
das Thema in Angriff zu nehmen.
Es ist leider eben so, dass es natürlich nicht auf 1848 und unsere Jetztzeit beschränkt ist. Das Problem, dass sich progressive Kräfte sehr schnell untereinander zerlegen, das ist immer wieder der Fall gewesen. Aber das ist natürlich in anderen Zeiten, hat es nicht solche verhängnisvollen Auswirkungen gehabt wie 48, wo das sicher nicht der einzige Faktor war, aber ein wirklich wichtiger Faktor dafür, dass die Revolution gescheitert ist. Und ich weiß selbst, oft ärgert man sich über Kompromisslösungen und hätte sich gewünscht, dass mehr durchgesetzt worden wäre. Aber es ist die Natur jeder Art von Demokratie, dass du in die politischen Ziele nur mit Abstrichen, nur mit Kompromissen durchsetzen kannst. Natürlich, theoretisch kann ein absoluter Fürst mit absoluter Macht einen Haufen guter Maßnahmen durchsetzen, wenn er diese Macht entsprechend nützen will. Aber faktisch haben wir durch die ganze Menschheitsgeschichte gelernt, für jeden, Anführungszeichen, guten Herrscher, der seine Macht hauptsächlich progressiv für seine Zeit nutzt, gibt es mehr als ein Dutzend mittelmäßige und mehr als drei Dutzend miserable. Und deswegen ist die Autokratie, die Idee von dem starken Mann oder der starken Frau, was das betrifft, also das würde ich jetzt nicht geschlechtsmäßig einschränken, mit der sehr viele heute wieder liebäugeln, die nicht auf langweilige Parlamentsdebatten Rücksicht nehmen muss, sondern alles gleich durchsetzen kann. Das ist ein Märchentrugbild, würde ich es mal nennen, was einfach nicht praktikabel ist, wenn man tatsächlich möchte, dass so ein System über eine bestimmte Person hinaus Bestand hat. Und das setzt voraus, dass die eine bestimmte Person wirklich gute Ziele hat, statt das nur als illusionäres Versprechen zu benutzen, um an die Macht zu kommen.
Das klingt doch jetzt schon irgendwie nach einem guten Schlusswort. Wie gesagt, ich kann den Roman nur empfehlen, alle, die gerne historische Romane lesen, aber auch alle, die vielleicht auf der Suche sind nach Inspiration für die heutige Zeit. Und so heißt ja auch unser Podcast Inspirierende Frauen. Und ich würde sagen, du hast uns in deinem Roman und heute hier im Podcast Inspirierende Frauen vorgestellt und du bist selber eine. Also was könnte uns Besseres passieren? Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass du die Einladung angenommen hast und heute hierher zu uns gekommen bist.
Ja, und wenn ihr dann mit der Freiheit durchgelesen habt und begeistert wart, dann könnt ihr natürlich auch das noch aktuellere Buch von Tanja lesen, 7 Jahre. Da geht es um den 7-jährigen Krieg. Auch bei Hoffmann und Campe erschienen.
Also im 18. Jahrhundert.
So ist es. Es ist ein Jahrhundert früher, aber auch da werden entscheidende Weichen für unsere Jetztzeit gestellt. Manche bezeichnen diesen Krieg auch als den wahren Ersten Weltkrieg. Und es ist gleichzeitig ein Familienroman der äußerst dysfunktionalen Art, denn im Mittelpunkt stehen Friedrich II. Und seine Geschwister, die eine total verkorkste, aber für mich umso interessantere Beziehung zueinander hatten.
Das sind immer die besten Beziehungen, die verkorksten. Ja, ja, da müssen wir dich dann vielleicht nochmal einladen dazu.
Gerne, gerne.
Ja, und dann vielen herzlichen Dank.
Ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal.
Sehr schön.
Bis zum nächsten Mal, ich würde mich freuen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de, und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel.
Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.